Wir wollen zusammen ein Wort Gottes aufschlagen aus 1. Mose, Kapitel 15 und zwar den Vers 18. Da heißt es, an selbigem Tage machte Jehova einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Samen gebe ich dieses Land vom Strome Ägyptens bis an den großen Strome, den Strome Frat. Soweit Gottes Wort. Die Macht der Sünde eines gefallenen Menschen, des Schlechtes, war so groß, war so gewaltig, dass Gott durch die Wasserflut Gericht üben musste. Und nach der Flut beginnt nun Gott mit Abraham einen ganz, ganz neuen Weg. Einen Weg zu beschreiten, den wir heute ein wenig besehen wollen. Der Herr bestimmt seinen Segen, legt diesen Segen ins Blut und lässt seinen Segen in die fleischliche Vererbung gebracht werden. Genau damit will Gott ein ganzes Volk herausnehmen, dieses Volk überaus segnen, damit die übrigen Nationen erkennen möchten, dass es einen lebendigen Gott gibt, der so wie dieses herausgenommene Volk zu segnen vermag. Eine diesbezügliche Auserwählung fällt auf Abraham, welchen der Herr aus Chaldea beruft, um diesen Vorsatz Gottes auszuführen, ist eine ganz bestimmte, eine gewisse Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen überhaupt notwendig. Damit aber diese Gemeinschaft eine Straffung oder Festigung erfährt, bedient sich Gott eines Bundes. Was ist ein Bund? Aus der Wortbedeutung entnehmen wir so viel wie Gebundenes oder Bindendes oder Vertragliches und so weiter. Ein Bund oder ein Vertrag muss mindestens zwei Seiten haben, wobei auch beide Seiten Verpflichtungen zu übernehmen haben. Eine Person allein kann mit sich selbst keinen Bund schließen. Römisch 1. Der Bund Jehovas mit Abraham nach dem verlesenen Textwort von 1. Mose 15, Vers 18 sah vor, der Nachkommenschaft Abrahams das Land zu geben. Und zwar heißt es vom Bach Ägyptens bis an den Frat oder den Euphrat. Unter den aufgeführten 10 Völkern der nächsten Verse finden sich auch das Land der Hethiter. Weil die Voraussage Gottes in dieser Sache bis heute noch nicht erfüllt wurde, liegt der Vollzug im tausendjährigen Reich. Da wird dann das heilige Land auch die halbe oder mehr als die halbe Türkei umschließen. Weil Abraham in der Heiligen Schrift an etlichen Stellen in Verbindung mit Vater genannt ist, sehen wir in ihm überhaupt den Ausgangspunkt der Verheißungen Gottes. Insbesondere auch der nachfolgenden Bünde. Der Bund Jehovas mit Abraham war die Grundlage für den ersten Bund Israels am Horeb. Römisch 2. Der Bund Jehovas mit Isaak, 1. Mose 17, 21, wo es heißt, aber meinen Bund werde ich mit Isaak errichten, den Sarah dir gebären wird. Also noch vor der Zeit des Isaak war hier die Aussage des Bundes mit Isaak durch Gott gegeben. Während wir in Abraham den Vater Isaaks erkennen, sehen wir in Isaak den Sohn oder den verheißenen Sohn. Nach 1. Mose 21, Vers 12b heißt es, denn in Isaak, und hier sehen wir die Christusbezogenheiten, in Isaak soll dir ein Same genannt werden. Denn beide sind auf übernatürliche Weise gezeugt. Isaak über die Zeit der Empfängnismöglichkeit Abrahams und Sarahs, übernatürlich Christus durch den Heiligen Geist in Maria. Und nach 1. Mose 25, Vers 5 heißt es, Abraham gab dem Isaak alles, was er hatte. So steht es auch geschrieben, der Vater gibt dem Sohn alles. Über die Begebenheit Morias lesen wir in Hebräer 11, Vers 17, durch Glauben hat Abraham den Isaak geopfert. Christusbezogenheit. Alles das bezieht sich auf Christus selbst. Denn die Sohnesverheißung Isaak erfüllte sich in unserem Herrn Jesus. Zwar war in Isaak Verheißung, nicht aber war in Isaak Rettung. Der Bund Jehovas mit Isaak war Grundlage als Sohnesverheißung für den zweiten oder neuen Bund Israels. Römisch 3. Der Bund Jehovas mit Jakob, 3. Mose 26, Vers 42, wo es heißt, so werde ich meines Bundes mit Jakob gedenken und auch meines Bundes mit Isaak und auch meines Bundes mit Abraham. Noch einmal erinnern wir uns jetzt an Abraham, dem Vater, wovon es heißt, einer Menge Nationen, nach 1. Mose 17, 4. Abraham, dem Vater, dann den Sohn der Verheißung Isaak und nun der dritte der Erzväter, Jakob. Es ist eine Frage, die wir hier ganz kurz anliften wollen, ob sie nicht doch diese drei Erzväter, ob sie nicht doch ein schwaches, kaum erkennbares Bild der Trinität abgeben. Danach müsste Jakob Beziehungen zum Geiste Gottes unterhalten oder darstellen. Wir wollen nur ganz wenige Schriftstellen besehen. Da heißt es, Jakob war ein sanfter Mann, nicht wie ich, in 1. Mose 25, Vers 27. Und wir wissen ganz genau, dass der Heilige Geist in seiner gesamten Tätigkeit in der Zeit der Gnade sanft wirkt. Jakob war nach 1. Mose 28, Vers 17 bis 19 in Bethel, das heißt das Haus Gottes. Dort gießt er, heißt es wörtlich, Öl auf den Stein. Wir wissen, dass der Stein ein Bild von Christus ist. Christus wurde getötet durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist verbindet uns in dieser Geschichte gleichzeitig wie Christus mit der Leiter vom Himmel, mit der Erde. Und in Kapitel 31, Vers 13 heißt es, ich bin der Gott von Bethel. Das muss man sich mal vorstellen. Der Gott von Bethel. Wo du ein Denkmal, das ist der Stein, gesalbt hast. Jetzt wird es immer deutlicher. Wer möchte jemand anders als der Heilige, als den Heiligen Geist erkennen, in dessen Hand Öl und Salbe sich befindet? Das Kapitel 30. Behandelt die Geburt der 12 Söhne Jakobs. Nicht? Das wissen wir doch. Der Heilige Geist vollzieht im Neuen Testament die Wiedergeburt aller Söhne Gottes. Das ist kein Zufall. Wiedergeboren können wir nur werden, wenn ein Opfer da ist, Christus am Kreuz, und dann kommt das Zweite hinzu, wenn wir seinen Heiligen Geist haben. Sonst gibt es keine Wiedergeburt. Über Sitte und Moral redet Jakob zu Simeon und Levi in Kapitel 34, Vers 30. Und da sagt der Jakob, ihr habt mich, wir wissen, was die mit dem Hemor und so gemacht haben, ihr habt mich in Trübsal gebracht, klagt er. Und in Epheser 4, Vers 30 heißt, und betrübet nicht den Heiligen Geist, durch welchen ihr versiegelt worden seid, und so weiter. So auch in Kapitel 49, Vers 5 bis 7. Sind keine Zufälle, ich habe nur mal ein paar rausgenommen. Jakob belehrt die 12 Söhne über Gut und Böse und steht als geistige Richtschnur über die Stämme Israels. Und das ist ein Abbild vom Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Soweit. Dem aufmerksamen Bibelleser, es gibt ja solche, da wollen wir mal sehen, ob wir aufmerksame Bibelleser sind, dem fällt auf, dass Gott allein nur mit Abraham einen Bund herstellte oder vollzog. Nicht aber mit Jakob und Isaak. Was aber diese beiden Letzten betrifft, so besitzen wir die wiederholten Aussagen dass Gott des Bundes mit ihnen, mit diesen beiden, gedenke. Aber ein Bundesschluss, wie bei Abraham, ist im Worte nicht zu finden. Unsere Frage ist hier, wie und wann kam der Bund mit Isaak und Jakob zustande? Wir müssen das ja wissen, damit wir keine Unwissenden sind. Um einen Bund zu schließen, muss der oder müssen die Partner zugegen sein. Nun, das hat jeder erlebt, der schon mal geheiratet hat. Nicht? Der Beamte sagt, das gilt nicht, wenn nur einer kommt. Das gibt's nicht. Das machen wir. Da fangen wir gar nicht erst an. Ob es der Bund der Ehe oder ob es ein anderer Bund ist. Wenn ein Bund geschlossen wird, dann müssen zwei Seiten da sein, die auch dafür ein Ja besitzen. Ich kann nicht sagen, ich habe die Frau zu Hause gelassen, weil die sagt sowieso nein. Das gilt dann nicht. Das gilt nicht. Die Lösung dafür sehen wir beim alten Bund. Und zwar am Horeb. Dort bekommen wir Licht. Aber wir kommen genau hin. Nur keine Angst. Genauso wie die Nachkommen derer, die noch zum ersten Bund gehörten, von denen die Voreltern mit am Horeb standen, die Voreltern, so ist allein durch den Abraham der Bund mit Jehova vollzogen worden. Das heißt also, zur Zeit Jesu, als er geboren wurde, standen jene Israeliten, deren Voreltern am Horeb standen, dennoch in diesem ersten Bund. Auch wenn sie selbst persönlich nicht am Horeb waren. Denn Horeb war ein einmaliges Geschehen beim Durchzug innerhalb jener 40 Jahre durch die Wüste. Die Nachkommen Isaak und Jakob standen dann automatisch nach Gottes Willen mit Jehova im Bund. Durch Abraham. Was aber ist nun die Garantie für das Gesagte der Zugehörigkeit zum Bund? Was ist denn die Garantie dafür, was hier gesagt wird? Nach 1. Mose 17, Vers 11 ist das die Beschneidung. Das ist die Garantie. Wie es heißt, und ihr sollt das Fleisch eurer Vorhaut beschneiden, und das soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Punkt. Wer es anders weiß, liegt falsch. Die Bibel sagt so, und wir halten daran fest. Infolge der Beschneidung im alten Bund waren die Israeliten über die Jahrhunderte Gottes Bundesvolk. Die Beschneidung des Fleisches vererbte ihnen das Bundesrecht. Den gleichen Vorgang sehen wir bei den Erzvätern. Weil Jehova mit Abraham einen Bund machte, um denselben auf Isaak und Jakob zu erweitern, ließ Abraham sich beschneiden. Obwohl er schon 99 Jahre alt war, lesen wir in 1. Mose 17, Vers 24. Steht schwarz auf weiß. Beachten wir hier, dass noch gar keine Zeit
des Gesetzes der Beschneidung vorhanden war. Und dann lesen wir in 1. Mose 21, Vers 4, und Abraham beschnitt Isaak, seinen Sohn, als er 8 Tage alt war. Jetzt, im Alten Testament steht nichts geschrieben, das ist das Problem. Aber Probleme sind dazu da, dass sie überwunden werden. Steht nichts im Alten Testament, dass der Jakob beschnitten worden ist. Was machen wir denn jetzt? Das ist ganz einfach. Der Heilige Geist kommt uns hier zu Hilfe und zeigt uns das im Neuen Testament. Die Lösung. Nach Apostelgeschichte 7, Vers 8, finden wir die Wiederholung, wo es heißt, und er gab ihm, Abraham, den Bund der Beschneidung. Und also zeugte er Isaak und beschnitt ihm am 8. Tage. Und Isaak den Jakob und Jakob die 12 Patriarchen. Punkt. Da sind wir schon da. Wir sehen, dass doch das Wort Gottes eine in sich geschlossene Sache ist, die ist herrlich. Ich kann mich nur freuen. Hoffentlich ihr auch. Rein der Übersicht gemäß nahm die Beschneidung folgenden Weg. Der erste Beschnittene war Abraham, wodurch er neben dem Titel Vater des Glaubens auch nach Römer 4, Vers 12 Vater der Beschneidung genannt wird. Wie wir hörten, lief die Beschneidung von Abraham über die Erzväter bis hin zu den Patriarchen. In Ägypten oder im Aufenthalt jener 400 oder 430 Jahre, je nachdem, wo man einsetzt und aufhört, verlor sich die Beschneidung mehr und mehr, dass es nur noch ganz wenige waren, welche die Beschneidung kannten. Wir sehen, dass Gefangenschaft, Knechtschaft uns die Güter Gottes berauben lässt. Darum hat Christus uns in die Freiheit geführt, damit wir teilhaftig sind seiner Güter. Sodass in Josua 5, Vers 7 bis 8 gesagt ist, sie waren auf dem Wege nicht beschnitten worden. Also auch die 40 Jahre ist überhaupt niemand beschnitten worden. Zwischenzeitlich und nachdem Mose willig ist und den Auftrag angenommen hat, Israel aus Ägypten herauszuführen, sehen wir ihn, den Mose, unterwegs mit seiner Familie. Aber in 2. Mose 4, Vers 24 bis 26, überfällt Gott, so steht es wörtlich geschrieben, den Mose, ihn zu töten. Da hatte Gott Gelüst, ihn zu töten. Warum? Weil er Mose im Auftrag stehend, oder weil er im Auftrag Gottes stehend, seine eigenen Kinder nicht beschnitten hatte. Gott erinnert an die Beschneidung, wenn Israel in seinem Auftrag steht. Der Herr Jesus sagt in Johannes 7, Vers 22, deswegen, er sagt, deswegen gab Moses euch die Beschneidung. Nicht, dass sie von Moses sei, jetzt hören wir gut zu, sondern von den Vätern. Wenn Mose ihnen die Beschneidung gab, dann gab er sie Israel neu, weil sie sie verloren hatten. Wodurch? Durch das Gesetz. Wir kommen drauf. Nicht, sage ich, dass das Gesetz die Beschneidung fordert. Nein. Vielmehr fordert das Gesetz von Mose den Gehorsam. Insofern ist durch Mose nach Johannes 7,22 die Beschneidung wieder gewiesen. Die Grundlage der Beschneidung aber ist Gehorsam. Und als Israel ungehorsam waren, waren sie unbeschnitten. Die Grundlage der Beschneidung ist Gehorsam, um Israel im Gehorsam aufrecht zu erhalten. Die Beschneidung war 500 oder 600 Jahrhunderte älter als das Gesetz. Das müssen wir wissen, sonst werden falsche Dinge geredet. In der Gemeinde Jesu wird es ja viel, viel lehrenhafte Falschmünzerei im Umlauf. Aber Beschneidung nützt überhaupt nur im Alten Testament, sagt die Bibel, wenn das Gesetz getan wurde. Römer 2, Vers 5. Beschneidung nützt nur, wenn das Gesetz getan wurde. Geschwister, wie albern von der Lehre her Gläubige sind, die heute noch das Gesetz halten wollen. Die meinen, durch ein bisschen frommes Herumsabbatieren würde man Gott wohlgefällig leben. Das stimmt nicht. Umgekehrt, wir kehren die Sache um, durfte der am Passa nicht teilhaben, wer nicht beschnitten war. Und wir wissen, dass Passa kam zur gesetzlichen Anordnung. Das erste jener 7 Feste Jehova. Am 14. des ersten Monats heißt es. Ja. Das lesen wir in 2. Mose 12, Vers 44. Damit war im alten Bund Beschneidung und Gesetz untrennbar miteinander verbunden, weil Christus des Gesetzes Ende geworden ist, ist er auch das Ende der fleischlichen Beschneidung. Der Herr Jesus ist nicht das Ende der Beschneidung allgemein. Vielmehr beendet er den Fleischesdienst und bringt im Neuen Testament den Geistesdienst, in welchem sich die Beschneidung der Herzen, redet Gottes Wort, erweist. Rein prophetisch redet Gott bereits im Alten Testament, wo es in 5. Mose 30, Vers 6 heißt: Und Jehova, dein Gott, wird dein Herz, und jetzt merken wir uns einen Ausdruck, und das Herz deiner Kinder beschneiden, damit du Jehova, deinen Gott, liebest mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, auf dass du am Leben bleibest. Diese Weisung hier deutet auf den neuen Bund zum millenäischen Reich hin. Und dann erfüllt sich das Wort Gottes in Malachi 4, Vers 6. Dass er das Herz der Kinder zu den Vätern wenden wird. Das ist das. Das ist dann die Erfüllung. Die Beschneidung der Herzen wird der Kinderherzen, das sind die Kinder Israels im tausendjährigen Reich, durch Gehorsam zurückführen, bis an die Fleischesbeschneidung gehorsamer Herzen der Erzväter. Ist vielleicht ein bisschen schwierig, wir können uns ja die Kassette dann holen, können es nochmal nachlesen. Die dazwischen liegende Gemeindezeit liegt des Geistesdienstes wegen nach Römer 2, Vers 28 bis 29 ebenso unter Beschneidung der Herzen. Römisch 4. Der erste Bund Jehovas am Horeb mit Israel. 5. Mose 5, Vers 2. Es gibt eine ganze Menge Stellen. Da heißt es, Jehova, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns gemacht. Und dann heißt es, nicht mit unseren Vätern hat Jehova diesen Bund gemacht. Dieser Bund war mit Gesetz verbunden, welches den Israeliten zum Gehorsam zwang. Es heißt hier, nicht mit unseren Vätern hat Jehova diesen Bund gemacht. Gell? Wir brauchen wieder Licht. Ja, es wird gleich hell. Warum wohl nicht, können wir fragen. Warum wohl nicht? Weil die Erzväter gehorsam waren, brauchten sie keinen Gesetzesbund. Aber die Väter Israels danach, nach den Erzvätern, benötigten dringend das Gesetz im Bündnis mit Gott. Des Weiteren war dieser Bund ein Blutsbund mit Tieropfern. In solchen Opfern lag aber keine Vergebung in Ewigkeit, sondern Vergebung hin zur Zeitlichkeit. Und wir wissen genau, dass die alttestamentlichen Sünden zugedeckt steht mehrmals im Alten Testament. Glückselig der, dessen Sünden zugedeckt, heißt es im Psalm. Diese Sünden schlussendlich erst durch das herrliche Opfer Christi am Kreuz in die Vergebung gelangt sind. Der gesamte Gottesdienst Alten Testaments vollzog sich im Fleische. Weil niemand durch die alttestamentlichen Gebote gerettet wurde, war es das Gesetz des Todes. Das Gesetz hat eher die Menschen noch mit in den Tod gebracht oder geworfen. Als aber ein Mensch gefunden war, der das Gesetz hielt, musste dieser sterben, weil er unsere Sünden auf sich nahm. Er, Christus, starb und erfüllte das Gesetz, damit wir ewiges Leben hätten, so viele an ihn, Christus, glauben. Wir kommen zu Römisch 5. Der zweite oder neue Bund mit Israel nach Jeremia 31, Vers 31. Da heißt es, siehe, Tage kommen, spricht Jehova, da ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen werde. Und im nächsten Vers 32 ist gesagt, dass es kein Bund wie mit ihren Vätern sein wird, die Gott aus Ägypten geführt und die den Bund gebrochen haben. Das war nicht der Bund mit Jakob, Isaak, Abraham, denn die Erzväter haben den Bund mit Jehova nicht gebrochen, wohl aber die Väter Israels nach dem ersten oder alten Bund. In Vers 33 erklärt Gott den neuen Bund dahin, dass er, Gott, sein Gesetz in ihr Inneres legen. Jetzt geben wir Acht, dass wir die Feinheiten ein wenig mitbekommen, dass er sein Gesetz in ihr Inneres legen und auf ihr Herz schreiben wird. So wie der Herr Jesus oder wie der Herr, unser Gott, beim ersten Bund die Gesetzestafeln des Mose ins Innere der Bundeslade legen ließ und das Gesetz Mose auf die Tafeln schreiben ließ, so will Gott sein Gesetz, das ist das neue Gebot, in ihr Herzensinnere legen und auf ihre Herzen das neue Gebot schreiben. Wir kommen nun zur Frage, wann beginnt der neue Bund? Nach Römer 11, Vers 27 steht die Antwort, wenn Gott ihre Sünden wegnehmen wird. Zukünftige Sache. Ist jemand in unserer Mitte, der meint, die Sünden Israels seien bereits weggenommen? Der soll sich dann melden. Die Sünden wegzunehmen, auch die Sünden Israels, ist real durch die Sohnesverheißung Christi geschehen. Wo? Am Kreuz. Aber wegen der Verwerfung Jesu schloss Israel sich von der Vergebung aus. Er kam in das Seinige, und die Seinigen nahmen ihn nicht an. Indem sie Christus, den Messias, nicht annahmen, nahmen sie auch nicht seine Vergebung an. Darum erfolgt die Wegnahme ihrer Sünden erst in der 70. Jahrwoche nach Daniel 9, Vers 24, wo es heißt, werde ich ihre Sünden wegnehmen. Das ist das. Der erste Bund war mit Israel. Der zweite oder neue Bund wird mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda abgeschlossen werden. Die Gemeinde Jesu besitzt keinen Bund. Manche haben das gedacht. Die frage ich immer, kannst du mir sagen, wo das geschrieben steht? Na, das wissen sie nicht so. Dann kommen sie stotternd mit einigen Bibelstellen, die sie nicht einordnen können. Wir wollen versuchen, das hier zu tun. Der zweite Bund wird mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda abgeschlossen werden. Die Gemeinde Jesu, war gesagt, besitzt keinen Bund, weil wir sein Leib sind. Niemand kann mit sich selbst oder mit seinen Gliedmaßen einen Bund schließen. Christus, das Haupt, wir schauen jetzt, oder greifen, wenn wir es nicht sehen, unseren Kopf an, manche können bis auf die Nasenspitze gucken, die sollen das dann machen. Christus ist das Haupt, und wenn mein Kopf sagt, stoße mal jetzt den rechten Fuß vor, dann kommt er. Warum? Weil das Haupt es will. Aber deshalb muss ich keinen Bund mit meinen Gliedern, mit den Beinen und Armen und alles, was an Gelenken ist, machen. Das gibt's gar nicht. Weil wir die Glieder seines Leibes sind, brauchen wir einen solchen Bund nicht. Manche haben das gedacht. Überdies ist die Gnadengemeinde weder das Haus Israel und das Haus Juda schon gar nicht. Des Weiteren kann ein neuer Bund, so steht es in der Bibel, allein nur mit denen geschlossen werden, mit welchen ein alter Bund bestand. Das leuchtet vielleicht jeden ein, jedenfalls die hier drin sitzen. Weil die Gemeinde keinen alten Bund besaß, kann folglich mit uns auch ein neuer Bund nicht geschlossen werden. Das gibt's gar nicht. Aber solches Zeug wird eben in der Gemeinde Jesu verabreicht. Nicht zum Besten. Die Leibesgemeinde, jetzt kommt der eigentliche Aussagewert der vorgenannten Dinge. Die Leibesgemeinde lebt zwischen beiden Bünden. Punkt. Aber sie ist begnadigt mit den Segnungen des zweiten Bundes vorab auf geistlicher Ebene solche Segnungen jetzt schon zu besitzen. Warum? Weil wir in der Zeit, ich unterstreiche noch einmal das Wort, in der Zeit des neuen Bundes leben. Der Jesus sagt, der Kelch ist der neue Bund in meinem Blute. Lukas 22, Vers 20. Der Kelch ist der neue Bund. Wir sind nicht der Kelch. Wir haben einen Mittler des neuen Bundes. So steht es jedenfalls in Hebräer 9, Vers 15 geschrieben. Wer ist das? Jesus, unser Herr. Und Paulus sagt, und wir sind zu Dienern des neuen Bundes geworden, 2. Korinther 3, Vers 6. Zu Dienern. Inwieweit können wir Diener des neuen Bundes sein? Erstens, weil wir in der Zeit des neuen Bundes leben, weil Christus die Vergebung durch sein Blut uns im Bunde des neuen Blutes geschenkt hat. Haben wir Vergebung und können aufgrund dieser Vergebung innerhalb der Zeit des neuen Bundes dienen, dem Herrn Jesus. Warum? Weil Israel Christus nicht dient in der heutigen Zeit des zweiten oder neuen Bundes. Und darum ist Christus eines besseren, manche übersetzen neuen Bundes Bürger geworden. Hebräer 7, Vers 22. Liebe Geschwister, das ist ein etwas kräftiges, aber inhaltvolles Lehrthema, das wir zu den fünf Bünden Stellung genommen wissen. Wir empfehlen sehr, sehr mit diesen wichtigen Lehrthemen uns auseinanderzusetzen, uns zu beschäftigen und womöglich noch ergänzende Bibelstellen aus der Heiligen Schrift herauszusuchen, damit wir eingeführt sind und eingeführt werden in die wunderbaren Zusammenhänge des Wortes Gottes, weil es wert ist, sich darin zu bewegen. Amen. Amen.